Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ja, ich grüße dich.
Ich muss gerade lachen, weil das Thema diesmal ist die Schlacht von Ayacucho. Und ja. Als du gesagt hast, wir reden über die Schlacht von Ayacucho, habe ich das so hingekritzelt und habe ganz offensichtlich hingekritzelt Ayacucho. Also im Grunde ein gedecktes Personenfuhrwerk, das von Pferden gezogen wird, in dem Eier transportiert werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir darüber jetzt reden. Könntest du mir kurz sagen, wie man das wirklich schreibt?
A-Y-A und dann C-U-C-H-O. Ayacucho.
Ayacucho. Ayacucho. Da ist ja schon klar, da geht es um die Inkas und die Mayas.
Ja,
und die Azteken.
Ja. So ähnlich. Also okay. Es ist jedenfalls in den Anden. Und die Schlacht, über die wir reden, findet statt am 9. Dezember 1824. Und die Schlacht ist für den lateinamerikanischen Kontinent, also für Südamerika, die maximal entscheidende Schlacht.
Ach.
Weil sie ist das Ende der Kolonialherrschaft der Spanier. So, und wenn du dir mal, also um das zu verstehen, dass das Epochale an dieser ganzen Schlacht sozusagen, oder sagen wir mal die Bedeutung, jetzt nicht Epochale, aber Bedeutung, dann gehen wir kurz zurück zu meinem Freund Christoph Kolumbus, der 1492 den amerikanischen Kontinent entdeckt und meint, er sei in Indien, wegen die Ureinwohner.
Also er hat ihn entdeckt, ja okay, für sich. Okay.
Ja, ja. Er dachte, in Indien zu sein und deswegen heißen die Einwohner dort Indianer.
Das muss man sich mal vorstellen auch, ne? Ja, hi, ja. Ist Indien hier, ne? Nee, ist nicht Indien hier. Ach komm, ist Indien.
Nee, das ist nicht. Der konnte sich am Anfang nicht mit denen unterhalten, deswegen hat er die einfach so genannt. Also um es nochmal klar zu machen, die Wikinger und die Nordleute waren viel früher schon in Amerika. Also er hat es nicht als erstes entdeckt, um das nur mal klar zu haben. Aber für uns ist 1492 sozusagen der erste Europäer, der den Fuß auf amerikanischen Boden setzt. Und er war ja im Auftrag der spanischen Krone unterwegs. Und hat dann natürlich auch nach Hause berichtet und hat also ist dafür ja auch sehr gefeiert worden. Und es dauert 40 Jahre. Dann wird 1535 das Vizekönigreich Neuspanien gegründet. Und dieses Vizekönigreich ist das alte Mesoamerika, also Mittelamerika. Mexiko, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua und Costa Rica. Und wenn man da hinfährt und sich ein bisschen umtut, dann findet man auch Spuren der Azteken dort, und zwar in großer Zahl. Und auch das, was da folgte, nämlich dieses Vizekönigreich Neuspanien, das kann man daran erkennen, dass an manchen, ich sag mal, Kulturdenkmälern der Azteken einfach ein spanischer Reiter obendrauf gesetzt wurde oder nebenangestellt wurde. Jedenfalls, um zu zeigen, also wir stehen über euch, wir haben euch hier sozusagen besiegt und eure Scheißkultur ist uns völlig egal. Das war 1535. 1542 kam Peru zum spanischen Kolonialreich dazu. 1717 das sogenannte Neugranada. Das war Kolumbien, Venezuela, Ecuador und Panama. Und als letztes dann hieß es die Gegend Rio de la Plata 1776. Und das kann man sich ja schon vorstellen, war sozusagen das Flusssystem des Rio de la Plata in Argentinien, Bolivien, Uruguay und Paraguay. Da ist jetzt nicht mehr viel übrig, was zu diesem Kontinent gehört. Und damit kann man klar sehen, das ist sozusagen spanisch dominiert. Das wurde kurz nach Beginn der Kolonisation 1493 mit einem päpstlichen Vertrag noch einmal so etwas verschoben, weil die Spanier hatten auf dem Kontinent, auf der Iberischen Halbinsel, die Portugiesen am Hals, die ähnlich wie sie Seefahrer waren und an Kolonien hochgradig interessiert waren. Und der Papst hatte zu der Zeit eine Weltkarte sich genommen und einen schwungvollen Strich gezogen und hat gesagt, alles was links davon ist, dürfen die Spanier besiedeln und was rechts davon ist, können von mir aus die Portugiesen machen. So, und dann hat er den Strich so gezogen, dass der gesamte südamerikanische Kontinent zu Spanien gehört. Ja. Daraufhin haben die Portugiesen durch ihren König Johann gesagt, hör mal zu, mein Papst, das geht so nicht, wir müssen auch was davon haben. Und Alexander der VI. Hat dann mit einer päpstlichen Bulle am 3. Mai 1493 diesen Strich etwas nach links gezogen. Deswegen ist in Brasilien, wird Portugiesisch oder eine Form des Portugiesischen gesprochen. Aber die Spanier waren trotzdem dominant und sie haben diese Länder, die ich gerade aufgezählt habe, sozusagen für sich ausgenutzt, ausgeplündert. Die berühmten spanischen Goldgaleeren, die angeblich gesunken sind, nach denen man heute noch sucht, sind nur ein Teil sozusagen dieser Ausplünderung. Aber natürlich haben sie durch den Rohstoffgewinn und durch alles mögliche andere an Spaniens Glanz und Gloria in dieser Zeit gearbeitet. Und Es war im Grunde genommen gar nicht abzusehen, dass diese Kolonialherrschaft in irgendeiner Form enden würde, weil sie eigentlich, jeder Protest wurde unterdrückt und damit war klar, Portugal und Spanien haben diesen Kontinent im Griff. Oben im Norden gab es ja die amerikanische Revolution 1776 und die Begründung Amerikas mit der Verfassung 1787. Und da stand dann drin zu lesen und da wurde auch klar gemacht, also wir möchten keine Fremden, vor allem keine europäischen Machthaber oder Kolonialmächte auf dem amerikanischen Kontinent. Das war zunächst mal so eine Politik, die man gesagt hat und 1823 unter Präsident Monroe wurde das in der nach ihm benannten Doktrin festgehalten. Also 1823 haben die Amerikaner gesagt, wir halten uns aus allen Konflikten aus dieser Welt raus.
War aber denen damals klar, dass Südamerika zu ihrem Kontinent?
Ja, das war klar.
Okay, das heißt, die Amerikas haben sie angesprochen.
Die Amerikas, also der gesamte Kontinent. Den würden wir gerne für uns beanspruchen und für die Länder, die hier schon existieren. Und wer sich da einmischt, der kriegt es mit uns zu tun. Das im Übrigen ist auch so ein bisschen so ähnlich wie die amerikanische Politik, ich sag mal, am Beginn des 20. Jahrhunderts war, wo man sich aus Europa weitgehend versucht hat, rauszuhalten und erst mit viel Zögern in den Ersten Weltkrieg eingetreten ist und danach auch sofort wieder gegangen ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das anders und Donald Trump geht jetzt wieder zurück zu dieser alten Idee, dass wir mit all dem, was in Europa passiert, haben die Amerikaner eigentlich nichts am Hut und hält ja auch die NATO für überflüssig. Insofern ist das so ein bisschen eine Anlehnung an die Monroe-Doktrin von 1823. Also, gleichzeitig, und das ist auch wichtig, es geht niemals, es gibt ja kein geschichtliches Ereignis, was einfach so stattfindet, sondern gleichzeitig hat ja in Frankreich die Französische Revolution stattgefunden und es hat Europa erfasst sozusagen und natürlich auch Spanien und auch in Südamerika ist die Kunde angekommen, dass die Französische Revolution ja Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Verfassungsstaaten haben will, also konstitutionelle Monarchien oder Republiken. Und das würden sie doch eigentlich auch gerne für sich in Anspruch nehmen. Also das Selbstbestimmungsrecht und die Freiheit, die dahinter steckt, das gelte ja eigentlich auch für die Menschen in Südamerika. Und die ersten, die das durchgezogen haben, waren die Haitianer. Die haben 1804 die Freundschaft gekündigt mit den Franzosen und haben gesagt, jetzt ist Schluss. Und damit waren sie sozusagen frei. Und das folgte dann nach und nach, dadurch, dass eben diese Ideologie oder die Idee der Französischen Revolution auch dort sich durchgeschlagen hat, dass eben auch in Südamerika sich Bewegungen entwickelt haben, die, ja, wie soll ich sagen, die einfach Freiheit wollten und die nationale Unabhängigkeit haben wollten. Und das Ganze gipfelte dann in einer Schlacht eben bei Ayacucho. Und die Frage ist einfach, und das finde ich, das haben wir auch thematisiert, warum sind die eigentlich, haben sie sich eigentlich zurückgezogen? Die Spanier, die waren ja militärisch betrachtet, übermächtig.
Weit überlegen gewesen sein.
Ja. Weit überlegen waren sie, aber es ist offenbar so gewesen, dass dort Offiziere gewesen sind, die, ich sag mal, gesagt haben, wir müssen jetzt hier aufhören, weil das ist für uns verlustreich und was wollen wir eigentlich hier? Und haben dann, ich sage jetzt mal, fast gegen den Willen des Königs dort die Flucht ergriffen und sind also gegangen. Mit dem Ergebnis, dass die Spanier weg waren und die Südamerikaner ihre Länder wieder hatten und damit die Kolonialgeschichte Spaniens in Südamerika beendet wurde, mit Folgen bis zum heutigen Tage. Also sie sprechen dort alle Spanisch, das ist das eine, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr viele Länder, die unter den Folgen des Kolonialismus bis zum heutigen Tage zu leiden haben und eben nicht so richtig mehr aus dem Ganzen, ich sag mal, herauskommen. Und insofern sind wir, wenn wir heute Südamerika betrachten, ich sag mal in Anführungsstrichen mitschuldig in diesem Teil mehr die Spanier als wir. Wir sowieso am allerwenigsten, haben wir relatives Glück gehabt, aber die Nachfolgesituation, vor allem im nördlichen Teil von Südamerika, die kann man eben bis zum heutigen Tage nachvollziehen.
Weil du sagtest, dass es da zu Desertationen gekommen sei und zwar nicht wenig. Gibt es eigentlich, also du hattest vorhin gesagt, dann hat der Papst hat halt so die Welt aufgeteilt und der König hier und der König da und so. Das passt zum Weltbild von damals, dass Päpste und Könige im Grunde Herrscher über alles unter Gottes Sonne sind irgendwie. Gibt es eigentlich irgendwie Aufzeichnungen darüber? Weiß man, ob es auch Menschen gab, die das damals schon für falsch gehalten haben? Weil Kolonialisierung ist ja falsch.
Das gehört sich damals nicht gegeben.
Das gehörte so fest zum Weltbild, dass man da nicht drüber nachgedacht hat.
das gehörte dazu. Also ich will mal ein Beispiel sagen, der passt auch in die Zeit und der war ja, auch in der Zeit, das ist Karl der Fünfte. Das war, Karl der Fünfte war König von Spanien und aus seiner Zeit und für sein Reich galt der Satz, das ist ein Reich, in dem die Sonne niemals unterging. Mhm. So, und dann kannst du dir ja vorstellen, was dieser Typ für ein Weltbild hatte. Ja, also er hatte im Süden der heutigen USA das gesamte Mittelamerika, der Norden und die Küstenlinie Südamerikas des, entlang des Pazifischen Ozeans bis zu, bis nach Feuerland. Dann hatten die Besitzungen in Sizilien, Sardinien, in den spanischen Niederlanden. Sie hatten 20 Länder oder Staaten in Afrika und nicht zu vergessen Asien. Die Philippinen und Neuguinea standen jahrzehntelang unter spanischer Kolonialherrschaft. So. Es ist jetzt die Frage, ob da niemals die Sonne untergegangen ist, das weiß ich nicht, aber das habe ich nicht verifiziert. Aber die Tatsache, dass du aus dieser weltumspannenden Machtposition eine politische Auffassung generierst, die auf gar keinen Fall die Frage zulässt, ob das vielleicht falsch sein könnte, das kann ich mit Verlaub sogar nachvollziehen, weil die haben sich natürlich überhaupt nichts dabei gedacht, sondern haben einfach gesagt, wir machen das jetzt. Und das Erstaunliche, und das ist wirklich in der Herrschaft Isabellas und Ferdinands, dieses spanische Königpaar, die also auch die Katholischen genannt wurden, weil sie auf der einen Seite 1492 die Vertreibung der Muslime aus Spanien beendet haben mit der Reconquista. Die Reconquista war damit beendet, 1492. Und gleichzeitig schicken sie Kolumbus los und entdecken sozusagen mit seiner Hilfe Amerika. Und über den Vertrag von Tordesillas, den ich gerade genannt hatte, von Alexander dem VI., dem Papst, kommen sie dann sozusagen innerhalb von wenigen Jahren in den Besitz dieses gewaltigen Weltreiches. Ja. Und das findet alles im Grunde genommen in ein, zwei Jahren statt. Also die Besetzung dann natürlich ein bisschen später, aber die Eroberung einerseits Amerikas oder Entdeckung und die Vertreibung der Muslime. Und damit baust du eine Weltherrschaftsideologie auf, dass du auf einmal denkst, was soll uns eigentlich passieren?
Ja klar, solange also wenn hier sonst niemand Anspruch erhebt, erhebe ich halt Anspruch. Und dann kann ja mal der Nächste kommen, Anspruch erheben, der kriegt dann auf die Mütze.
Ja.
Und falls der mich dadurch schlägt, hat er ja das Recht, den Anspruch,
ja, aber das Land. Dadurch, dass du eben so viele Ressourcen hast, ist es schwer, dich zu schlagen. Also sage ich jetzt mal so. Und insofern hat natürlich dieses Kolonialreich oder die Kolonialreiche, die es damals gab, hatten natürlich für die Besitzenden hohen Wert. Erst im Nachhinein, also wenn du es aus heutiger Sicht betrachtest, kann man sehr wohl die Frage stellen, ob nicht die Kosten für diese Kolonialreiche letzten Endes höher waren als den Ertrag, den man über Jahrhunderte oder Jahrzehnte auf Kosten der Menschen, die dort gelebt haben, unter Missachtung sämtlicher Rechte, wirklich vielleicht sogar überstiegen hat. Das wäre zum Beispiel eine gute Frage, die sich mal Frankreich stellen könnte, weil die haben zwei Kriege geführt in Algerien und in Indochina, wo sie versucht haben, ihre Kolonien zu behalten oder wieder zurückzubekommen.
Das waren Jahrzehnte. Also darüber muss es Arbeiten geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht schon mal jemand zumindest versucht hat, irgendwie anzunähern.
Ich habe jetzt nicht danach extra jetzt
recherchiert. Nee, aber ich habe es mir aufgeschrieben, weil das finde ich interessant.
Ja, ne? Und gut, also ich würde auch eher sagen, dass die Kosten letzten, also unterm Strich bis zum heutigen Tage gesehen, wahrscheinlich höher oder mindestens mal gleich hoch waren. Obwohl man ja nicht so genau weiß, jetzt mal ganz ehrlich, was die da eigentlich alles rausgeschleppt haben. Also die Goldgaleeren, ich weiß es einfach nicht, wie viel da drauf war und was der Wert damals war und wie man das in heutige Zeit umrechnen kann. Aber das war schon immens. Das muss man auch wohl wirklich sagen. Und auch wir lassen jetzt alles raus, was politische und menschliche Schweinereien und schwerste Verbrechen waren, also Sklavenhandel und so. Das lassen wir jetzt mal bei dieser Überlegung gerade außen vor, haben es aber im Hinterkopf. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man das so genau ausrechnen kann. Aber die Tendenz geht bei mir dahin, also die Folgen auch bis zum heutigen Tage. Also Frankreich hat immer noch Ärger mit den Algeriern im Lande. Und wir haben die untergehenden Staaten Afrikas, da ruft man dann sehr schnell nach den ehemaligen Kolonialreichen und fordert sie auf, dort zu helfen und so. Also das hat schon Konsequenzen.
Ich überlege gerade, mittlerweile fordern sie ja noch nicht mehr auf die ehemaligen Kolonialmächte, dass die kommen mögen, sondern sie schmeißen sie ja überall raus. Also Frankreich hat da ja gerade Riesenprobleme in das, was man France-Afrique nennt, also die französische Einflusssphäre.
Das ist jetzt auch ein anderes Thema, aber es gibt sozusagen beides. Natürlich, sie sind belastet dadurch bis zum heutigen Tage, politisch, finanziell, ökonomisch, überhaupt keine Frage, und auch innenpolitisch. Sozial, also wenn man sich überlegt, dass die Algerier haben französisches Staatsrecht gehabt, lange Zeit, ob es im Moment noch so ist, weiß ich nicht, aber die konnten einfach reinkommen, und wenn du nach Marseille gehst, dann hast du da halt algerische Kolonien.
Und gleichzeitig sind die dann ja immer noch Bürger zweiter Klasse letztendlich gewesen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die auf Augenhöhe mit dem eingeborenen weißen Franzosen hätten sprechen können. Sie hatten zwar de jure die gleichen Rechte, aber de facto mit Sicherheit nicht.
Ja, und viele von denen wählen Rassemblée Nationale und all so. Also das ist mit relativ vielen Schwierigkeiten verbunden. Insofern, da können die Deutschen wirklich relativ froh sein, dass man ihnen nach dem Ersten Weltkrieg alle ihre Kolonien abgenommen hat und wir nur noch, in Anführungsstrichen nur gesagt, in den beiden Südwestafrikas uns irgendwie bekümmern sollten. Und das tun wir ja auch. Aber alles andere ist einigermaßen glimpflich abgegangen. Wir hatten auch nicht so viele Kolonien.
Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir den Föderalismus geschenkt gekriegt. Und das ist auch nicht das Schlechteste.
Auch das.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 2. September 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.